Schon wieder ich, der über dieses Thema predigen muss. Meine Güte. Ist doch gerade erst gewesen, habe ich so gedacht. Dann habe ich geguckt, nee. Das letzte Mal, meine letzte Schlafzimmerpredigt sozusagen, die war im Oktober 2022. Das ist krass lange her. Über 3 Jahre. Also es wird überfällig, dass wir über unser Schlafzimmer reden. Und natürlich, also für alle, die sich jetzt eine entspannte Predigt darüber, wie man vielleicht bessere Schlafgewohnheiten sich angewöhnt, erwarten und sich jetzt darauf freuen, sich ein bisschen zurückzulehnen. Nein, wir gehen natürlich wirklich an die heißen Themen. Wir wollen gucken, was so meistens im Schlafzimmer passiert. Und darum soll es in der Predigt gehen. Heute geht es um Sex. Seid ihr bereit, dass wir darüber reden? Sehr. Also ich bin bereit. Ich bin bereit. Deswegen auch, merkt euch, Oktober 2022. Da haben wir eine Predigtreihe gemacht mit 4 Themen, die alle das Thema Sex betrafen. Das heißt, wenn ihr vielleicht denkt, oh, das war jetzt mir alles ein bisschen schnell oder so, ich möchte da nochmal intensiver einsteigen, dann geht auf unseren Podcast, ja, gibt es den Link auf der Website oder viele haben es sowieso wahrscheinlich abonniert, dann scrollt mal ein bisschen runter bis zum Oktober 2022. Da gibt es 4 Predigten, eine von mir, dann noch von Gabriela und von Christoph, glaube ich, 2 dazu. Hört euch das gerne nochmal an. So, Sex betrifft uns, glaube ich, alle ziemlich. Also, manche vielleicht ganz direkt, aber es ist etwas, es betrifft uns alle, egal wie viel jetzt oder in welchem Maße du vielleicht viel dich damit beschäftigst oder darüber nachdenkst. Jeder ist betroffen von dem Thema. Und ich möchte gerne jetzt in meiner Predigt sozusagen so ein bisschen Schnelldurchlauf machen. Eigentlich mag ich das mehr, wenn man sich wirklich auf einen konkreten Aspekt konzentriert und da tiefer einsteigt. Aber ich finde, da wir das Thema jetzt so lange nicht gebracht haben und wir wollen ja auch in den nächsten Sonntagen vielleicht noch mal ein bisschen was von Advent und Weihnachten haben, ja, rushen wir mal so ein bisschen durch. Aber es ist sowieso ein Thema, sage ich jetzt mal direkt dazu, wenn du merkst, da spricht dich was an einer Stelle, dann ist es sowieso mit einer Predigt nicht getan, sondern dann möchte ich dich sehr ermutigen, wirklich diese Predigt zum Anlass nehmen, um da tiefer einzusteigen. Michi hat gerade auch schon gesagt, neu vielleicht auch in die Buße zu gehen, neu zu schauen, wo kann ich mich verändern lassen. Ja, also hört gerne mit ein bisschen mit so einem Ohr hin, wo sind Impulse, denen ihr weiter nachgehen solltet oder wolltet. Unser Lebenshaus, ja, da hinten steht es, jetzt ein bisschen verdeckt vom Weg. Hier ist das Schlafzimmer. Nochmal Applaus an Madi und Samane, die haben ja alles sehr schön dekoriert. Und so. Finde ich toll. Unser Lebenshaus, wir wollen wirklich Jesus in alle Bereiche unseres Lebenshauses reinlassen. Und das Schlafzimmer, würde ich sagen, ist eigentlich so der privateste Bereich. Und da wirklich Licht reinscheinen zu lassen, auch Gottes Licht, das kann ziemlich herausfordern. Ja? Das ist nicht unbedingt so easygoing. Und wisst ihr was, das will ich noch kurz vorweg sagen, das ist gut, wenn uns Themen echt herausfordern. Warum? Ich glaube, die herausfordernden Themen, die bringen uns eigentlich näher zu Gott. Wenn jetzt Nachfolge einfach alles immer easy wäre und gar kein Problem, wo würdest du merken, dass du wirklich Jesus brauchst? Wir merken das bei den Themen, mit denen wir echt strugglen, bei denen wir echt, merken, ich komme an meine Grenzen. Das sind Themen, wo wir wirklich Gnade erleben können. Und wo wir wirklich erkennen können, wow, wir sind abhängig von Gott und wir können wirklich wachsen. Ja? Okay, wir steigen jetzt direkt ein mit einem Bibeltext, der ist ein bisschen länger, aber den habe ich bewusst ausgesucht, weil ich finde, der gibt einen ganz guten Rundumschlag, was das Thema angeht. Und ich möchte ihn jetzt einmal in voller Länge für euch vorlesen. Gleichzeitig haben wir ihn auf dem Beamer. Das ist 1. Korinther 6 ab Vers 13 und geht über bis in Kapitel 7, Vers 9. Okay, Paulus schreibt an die Korinther: Unser Körper aber wurde nicht zur Unzucht geschaffen. Er ist für den Herrn bestimmt und der Herr sorgt für ihn. Wisst ihr denn nicht, dass eure Körper zum Leib von Jesus Christus gehören? Darf ein Mann seinen Körper, der doch Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Niemals. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Wer aber dem Herrn gehört, der ist ein Geist mit ihm. Deshalb, haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese. Denn die Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Es geht noch weiter. Ich sag gleich ein bisschen mehr zu den einzelnen Sachen, ja? Nun zu den Fragen, die ihr in eurem Brief stellt. Ja, es ist gut für einen Menschen, sexuell enthaltsam zu leben. Doch, weil es so viel Unzucht gibt, sollte jeder Mann seine Frau haben und jede Frau ihren Mann. Der Ehemann soll sich seiner Frau nicht entziehen und dasselbe gilt für die Ehefrau ihrem Mann gegenüber. Die Ehefrau gibt ihrem Mann das Recht über ihren Körper und ebenso gibt der Ehemann seiner Frau das Recht über seinen Körper. Keiner soll sich dem anderen verweigern. Es sei denn, beide Ehepartner beschließen übereinstimmend, sich für eine begrenzte Zeit sexuell zu enthalten, um sich noch intensiver dem Gebet widmen zu können. Danach kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führt, weil ihr euch nicht beherrschen könnt. Das ist aber nur eine Empfehlung von mir, kein Gebot. Ich wünschte aber, jeder könnte unverheiratet leben, so wie ich es tue. Aber wir sind nicht alle gleich. Gott schenkt manchen die Gabe der Ehe und anderen die Gabe, unverheiratet zu leben. Den Unverheirateten und Verwitweten sage ich aber, dass es besser ist, so wie ich, unverheiratet zu bleiben. Doch wenn sie sich nicht enthalten können, sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen beherrscht zu werden. Amen. So, ich möchte euch drei Grundgedanken teilen über das Thema Sex, auch anhand unseres Textes. Erstens, gute Sache. Zweitens, guter Rahmen. Drittens, gutes Ziel. Gute Sache. Muss man schon nochmal dazu sagen, weil das manchmal so ein bisschen vielleicht in Vergessenheit gerät. Sex ist gut, ja? Ist eine gute Idee Gottes von Anfang an. Ich habe einen ganz schönen Spruch zum Beispiel aus der Bibel. Also die Bibel ist auch sehr positiv, ja, spricht viel positiv über Sex. Ich habe euch einen schönen Vers rausgesucht, den finde ich auch ein bisschen witzig, aber auch einfach, zeigt einfach die positive Sicht von Sex. Deine Quelle sei gesegnet, steht in Sprüche 5, Vers 18 bis 19. Erfreue dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Hirschkuh, I like it, und anmutige Gänse. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit. In ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Okay. Also, das ist sehr positiv und ich würde sagen, das schnallt jeder. Hier geht es um Sex, ja. Und unser Text zitiert, also den Text, den wir gerade schon biblisch haben, zitiert ja auch das Alte Testament, was dieses Thema angeht und sagt, die beiden werden zu einer Einheit. In unserem Text, den wir eben gelesen haben, war es er, dass, im negativen Zusammenhang, wenn es um Sex mit einer Prostituierten geht, aber im Alten Testament, in der Schöpfungsgeschichte, steht das ja in einem ganz positiven Zusammenhang. Da steht, jetzt können wir es sehen, Rasier, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch. Sein, genau. Werden sein ein Fleisch, genau. Also, hier ist direkt am Anfang davon die Rede, dass ein Mann und eine Frau sich exklusiv verbinden zu einer Einheit, zu einem Fleisch. Ja. Und hier ist ganz klar, hier geht es wirklich, wirklich um eine ganz besondere Verbindung, hier geht es darum, wirklich eins zu werden und dass es von Gott genauso vorgesehen ist. Aber da kommen wir direkt zum zweiten, ja. Es ist eine gute Sache, aber es braucht einen guten Rahmen, ja. Ganz kurz gefasst kann man einfach wirklich biblisch das eigentlich nicht anders sagen, als ganz klar, Sex gehört in den guten Rahmen der Ehe. Ich habe hier so einen schönen Rahmen mitgebracht, damit uns das mal vor Augen ist, wenn ich das mal so packen, ja? Seht ihr diesen wunderschönen Rahmen? Und ich finde mein wunderschön geschriebenes Schild sieht umso schöner aus in diesem Rahmen. So ist es auch biblisch, ja? Die Schönheit von Sex kommt zur Entfaltung in einem guten Rahmen, ja? Und dieser gute Rahmen heißt Ehe. Dort kommt diese Exklusivität und diese Intimität dieser Verbindung wirklich zur Geltung, aber sie wird auch geschützt, ja? Sie wird geschützt von äußeren Einflüssen, denn man kann ja, also hört meine Predigt vom Oktober, da habe ich das sehr, sehr ausführlich erklärt, aber diese Verbindung, ja, wenn zwei wirklich ein Fleisch werden, so wie zusammengewachsen sind, wenn man das nicht exklusiv lebt, sondern halt sagt, naja gut, vielleicht mal hier, mal da, dann muss man ja diese Verbindung irgendwie wieder auseinanderreißen. Und da kann man sich bildlich gesprochen gut vorstellen, was dabei kaputt geht, was dabei verletzt wird. Und das wird auch in unserem Leben so sein und auch geistlich so sein. Paulus schreibt, es ist gut für den Mann, also das ist wieder zitiert aus dem Text, den ich eben gelesen habe, keine Frau zu berühren, aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und ihren eigenen Mann. Ja? Also der Rahmen ist gut, um Unzucht zu vermeiden. Unzucht, was ist das denn? Unzucht ist eigentlich der Umkehrschluss von diesem Rahmen. Ja? Überall da, wo Sex außerhalb dieses Rahmens stattfindet, spricht die Bibel von Unzucht. Es ist nicht gut, ja. Es ist nicht Gottes Wille und es entfremdet uns von Gott. Es ist Zielverfehlung, Sünde, das nennt die Bibel Unzucht. Und Paulus sagt hier ganz klar in diesem Text, flieht aber die Unzucht. Vers 18 steht das. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Also sagt Paulus auch sehr deutlich, dass es hier nicht um eine Lappalie geht. Naja, man ist vielleicht mal ein bisschen unehrlich, naja, mal dies, mal das, naja, mal hat man vielleicht mal irgendwo Sex, ja, okay, ist nicht so das Problem. Nee, Paulus sagt, ey Leute, das ist wirklich eine ernste Sache. Euer Körper gehört Gott und ihr könnt nicht mit eurem Körper einfach Dinge tun, die Gottes Ordnung widersprechen. Genau, aber da kommen wir direkt auch zum dritten Punkt, ja, gute Sache, guter Rahmen, gutes Ziel. Paulus setzt hier, finde ich, einen ganz interessanten Akzent. Er sagt nicht, böse, böse sollt ihr nicht machen, sondern sein Punkt ist ja, Vers 20, verherrlicht Gott mit eurem Leib. Verherrlicht Gott mit eurem Leib. Das, was wir tun, soll Gott ehren. Und das gilt für alle Ebenen. Ja? Das gilt nicht nur davon, wie ich mit meinem Nächsten umgehe oder, keine Ahnung, wie ich hier im Lobpreis singe oder so, oder wie ich bete, sondern das geht auch um mein alltägliches Leben, um mein Lebenshaus mit allen Zimmern und auch mit dem Schlafzimmer, auch damit, wie gehe ich mit meinem Körper um und wie lebe ich meine Sexualität. Es soll Gott ehren. Und das, finde ich, das gefällt mir eigentlich, weil ich habe immer das Problem oft gehabt mit dem Thema, dass ich so gedacht habe, okay, wenn das jetzt so ist, wie genau ist denn jetzt dieser Rahmen und wenn es diese Unzucht gibt, wo fängt sie an, wo hört sie auf? Gib mir mal eine klare Grenze. Sag mal, was darf ich jetzt und was darf ich nicht? Und ich habe mich viel darauf konzentriert und fokussiert und habe immer gedacht, okay, vielleicht kann man so möglichst nah an die Grenze rankommen, dass es vielleicht, ja so, also, dass man noch nicht so ganz übertritt, aber so die Richtung. Und ich glaube, das ist kein hilfreicher Ansatz, sondern es ist ein viel besserer Ansatz, nicht auf das Verbot immer zu schauen und zu gucken, wie kann ich das vielleicht gerade so vermeiden, sondern zu schauen, wie kann ich mit meinem Leben wirklich Gott ehren in allen Bereichen. Wenn wir es aufs Lebenshaus beziehen, ja, es geht nicht darum, unser Lebenshaus vielleicht so zu halten, dass, wenn Jesus mal vorbeischaut in unserem Lebenshaus, er sagt, ach Mensch, ja, du hast aufgeräumt, schön, die kahle Wand, da ist ein Stuhl, da kann ich mich mal hinsetzen, und ein einsamer Tisch, okay, schön. Sondern es geht ja darum, dass unser Lebenshaus so ist, dass sich Jesus wirklich wohl darin fühlt. Dass es hergerichtet ist für ihn, dass es ihn ehrt, Versteht ihr? Nicht nur einfach ein bisschen aufgeräumt sein, sondern wir wollen wirklich, dass Jesus ganz einziehen kann in unserem Lebenshaus und alles wirklich ihm richtig gut gefällt. Und das ist doch ein schönes Ziel, oder? Zu schauen, wie kann ich Gott ehren und nicht zu schauen, was darf ich denn jetzt und was darf ich nicht. Okay, jetzt kommen wir mal zu ganz konkreten Anwendungsbereichen, weil unser Schlafzimmer, ja, das hier ist so ein, gefällt mir, dass die Matratze ist schön schmal, trotzdem zwei Kissen, ja, das ist, aber das sieht natürlich ganz unterschiedlich aus, eure Betten, in denen ihr so schlaft, euer Schlafzimmer, euer Privatleben, Intimleben ist ja ganz unterschiedlich. Und ich probiere mal ein bisschen auf verschiedene Lebenssituationen einzugehen. Ich habe 6 davon, ja, oder 6 verschiedene Fragen zu dem Thema. Wir beginnen mit dem Thema Singles, ja. Viele von euch sind Singles, ich war auch mal einer. Und als Single ist es natürlich so, ist ein schwieriges Thema, ja, schwieriges Thema. Vielleicht merkst du, Mann, da ist echt ein Mangel bei mir. Ich wünsche mir eigentlich einen Partner und auch sexuell gesehen ist das einfach schwierig, weil ich wünsche mir da schon, dass da auch was läuft. Aber wenn wir mal in unserem Bibeltext schauen, ist es erstmal sehr spannend zu beobachten, wie positiv Paulus Single sein ja eigentlich sieht. Ja? Paulus sagt, ich zitiere mal ein paar Verse hier, es ist gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren, das gilt natürlich andersrum genauso, ja, gut für eine Frau. Ich wünsche aber, alle Menschen wären so wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe, der eine so, der andere so. Also alle wären so wie ich. Das meint Paulus auf das Thema bezogen, denn er war ledig und hat sich komplett enthalten. Ja? Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Es ist gut. Es ist aus Paulus Sicht ist es richtig gut, wenn man Single ist. Es hat wunderbare Vorteile. Später in Kapitel 7, wenn ihr es nochmal nachlesen wollt, lest den Text noch ein bisschen weiter. Da erklärt er das nochmal ein bisschen. Er sagt, Singles, die können sich wirklich ganz auf die Sache Gottes konzentrieren. Und Verheiratete müssen sich immer mit ihrem Partner abstimmen, müssen immer gucken, okay, wie kann ich denn auch so handeln, dass meine Frau auch damit glücklich und fein und zufrieden ist. Und das kann auch oft ein Hindernis sein, wenn wir ganze Sachen mit Jesus machen wollen. Ja? Und Paulus hat damit recht. Ja? Also ich kann das ja auch bestätigen, ich bin total gerne verheiratet, wir dienen Gott gerne zusammen. Ja? Aber ich glaube, es ist schon oft so, ja? Ich muss mich gut mit meiner Frau abstimmen. Und oft gibt es auch Dinge, wo ich denken würde, oh, da würde ich gerne noch mehr investieren ins Reich Gottes. Aber ich bin auch meiner Frau gegenüber verpflichtet und das ist dann auch oft ein Hindernis. Man muss natürlich trotzdem sagen, Paulus ist da echt extrem. Es gibt natürlich auch in der Bibel sehr, sehr positive Sicht auf die Ehe. Ja? Wenn man jetzt nur Paulus sehen würde, würde man denken, oh Mann, ey, Ehe ist wirklich was für die, die sich gar nicht im Griff haben und so. Ja, okay, also das ist schon so ein bisschen Paulus-Style. Ja? Aber die Bibel an sich ist sehr positiv über Ehe. Lasst uns das nicht gegeneinander ausspielen. Aber ihr Singles, lasst euch zumindest gesagt sein, das ist nicht nur ein Mangel, sondern es ist wirklich auch ein großer Gewinn. Und vielleicht, ich weiß nicht, kannst du dein Single-Sein so sehen, ist ja die Frage. Kannst du dein Single-Sein so sehen? Ich glaube, oft ist die Frage, warum bin ich Single? Vielleicht ist auch die Frage, warum bin ich immer noch Single? Ja. Vielleicht kannst du schon ändern, die Frage ein ganz bisschen zu ändern. Nicht zu fragen, warum bin ich Single, sondern zu fragen, wozu bin ich Single? Wozu bin ich eigentlich Single? Was für Chancen stecken darin? Kannst du vielleicht dein Single-Sein bewusst gestalten? Wie kannst du die Vorteile ausleben davon und die Nachteile besser auffangen? Die Vorteile sind ja, du hast viel mehr Freiheit, du bist flexibel. Ja, du könntest in die Mission gehen, ja? Du könntest total investieren in die Gemeinde. Du kannst für Menschen ganz anders da sein, die zum Beispiel selber einsam sind. Und ich weiß, viele von euch leben genau das und das ist wunderbar. Aber es hat natürlich wirklich auch Nachteile, ja? Es ist, glaube ich, sehr oft einfach das Thema Einsamkeit, ja? Du fühlst dich einsam. Und die Bibel sagt ja auch, Genesis 2, Vers 18, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Aber es ist natürlich immer die Frage, ist es immer in erster Linie nur die Partnerschaft oder ist es vielleicht auch einfach Gemeinschaft, die vielleicht nicht alles ausfüllen kann, wonach du dich sehnst, aber ein ganz wichtigen und vielleicht elementareren Teil als eine Liebesbeziehung das vielleicht könnte oder eine Ehe. Ja, was für Möglichkeiten pflegst du da? Keine Ahnung, du könntest deine Wohnung ganz bewusst noch mehr öffnen, radikale Gastfreundschaft leben, ja. Es gibt so, finde ich so spannend, ganz alternative Wohnkonzepte, ja, Mehrgenerationenhäuser, WGs, Lebensgemeinschaften, wo man auch wirklich ganz bewusst sagt, zusammen leben wir Reich Gottes, ja. Vielleicht ist es interessant, sich mal mehr damit mit dir zu befassen, ja. Single sein heißt ja nicht automatisch, dass man in einer Einzimmerwohnung irgendwo anonym leben muss, ja. Vielleicht gibt es auch noch ganz andere Möglichkeiten. Es gibt auch heute immer mehr Initiativen, wo auch Singles sagen, ey, lass uns zusammentun und lass uns wirklich Gemeinschaft leben, ja, auch als Singles. Vielleicht ist dein großes Thema auch wirklich die Partnersuche, ja. Und das ist ja auch völlig legitim, ja. Da will ich einfach nur dich wirklich ermutigen, du kannst dich auch jetzt schon darauf vorbereiten, auf deine zukünftige Ehe, ja. Wenn ich jetzt an meinem Charakter arbeite, das ist eine Investition in meine zukünftige Ehe. Wenn ich jetzt schon lerne, gut mit dem anderen Geschlecht umzugehen, Rücksicht zu nehmen, ja, das musst du in der Ehe können, ja. Deswegen bereite dich jetzt darauf vor. Geh gut mit deinem Körper um, pflege dich, ja. Aussehen ist nicht alles, aber es ist auch wichtig dafür. Und trau dich oder übe dich in Disziplin und in Selbstbeherrschung. All das ist Investition in deine zukünftige Ehe und es hilft dir auch in deinem Leben jetzt. Und ich will euch aber auch ermutigen, ja, manchmal ist es auch gut, initiativ zu sein, wirklich Kontakte zu knüpfen, nicht sich zurückzuziehen und zu sagen, ich wünsche mir so einen Partner, aber sei auch ein bisschen initiativ, auch wirklich Leute kennenzulernen. Es ist aber trotzdem mir wichtig, dabei zu sagen, es ist wirklich nicht zu empfehlen, eine Beziehung anzufangen mit jemandem, der nicht deine Werte teilt. Es ist wichtig, wenn wir eine Beziehung anfangen, wirklich zu gucken, dass dein Partner auch wirklich Christ ist oder Christin ist, damit ihr wirklich auf dem gleichen Fundament steht, ja. Denkt an das Lebenshaus, wenn auf der einen Seite Stein ist und auf der anderen Seite Sand, dann wird es absacken, ja. Aber was ich auch wirklich nochmal betonen möchte, wenn es um das Thema Sex geht, ich weiß, ja, es ist nicht einfach, natürlich, aber seid klar darin, auch von vornherein. Auch das ist eine Investition in deine zukünftige Ehe, wenn du sagst, ey, solange wir nicht verheiratet sind, wie ich nicht geheiratet habe, möchte ich da klar sein, möchte ich enthaltsam leben. Es hält dich auch nah am Herzen Gottes. Okay, Singles, so. Pärchen, schon zusammen, noch nicht verheiratet. Wenn es nach Paulus geht, könnte man sagen, oh Mensch, ja gut, dann hast du halt jetzt jemanden gefunden, bist nicht so geblieben. Nee, aber ich habe ja schon gesagt, das ist wirklich auch eine positive Sache. Es ist sehr, sehr gut, wenn du jemanden findest, mit dem du zusammen sein möchtest. Und ich möchte euch wirklich, wenn du in dieser Situation bist oder vielleicht bald in die Situation kommst, investiert wirklich in eine gute Beziehung. In eine gute Beziehung auf einer freundschaftlichen Ebene. Lernt euch wirklich intensiv gut kennen. Aber eben auf dieser Ebene. Es ist so ein Vorteil darin, wenn man als Paar, was noch nicht verheiratet ist, keinen Sex hat. Wisst ihr, was der Vorteil ist? Also, ich glaube, es gibt noch mehr, aber ich finde den großen Vorteil, man muss gucken, wie man sich denn eigentlich beschäftigt, ja? Weil wenn man eh immer dann nur sich trifft und da sofort rumschmust und sowas, da kann man viele Stunden Zeit mitfüllen, aber man lernt den anderen gar nicht so richtig kennen, ja? Und ich glaube, es ist oft ein Problem, dass da, wo Sex von vornherein eine große Rolle in Beziehungen spielt, wenn das dann da irgendwann nicht mehr so läuft, dann merken die Leute, auf einer anderen Ebene haben wir gar keine Ebene. Und das ist schwierig, ja? Investiert wirklich auf der seelischen Ebene in eine gute Freundschaft, werde best friends. Aber natürlich ist das schwierig, ja. Paulus schreibt auch davor, ja, das, was sagt er? Wenn ihr vor Verlangen brennt, ja, dann heiratet lieber, ja. Natürlich gibt es, dass man merkt, okay, wir sind ein Paar, wir wollen natürlich auch irgendwie gerne auch alles miteinander teilen, wir wollen einen Schritt weitergehen. Und das führt uns zum Punkt 3, heiraten, ja. Heiraten ist eine gute Sache. Ich würde sagen, die Bibel ist da auch sehr positiv dazu eingestellt, zu heiraten. Und ich möchte auch dafür werben. Ich bin sehr gerne verheiratet. Aber ein Problem ist, wenn es ums Heiraten geht, dass es eine sehr, sehr starke kulturelle Prägung und Sache gibt, die alle möglichen Erwartungen und Gewichte und was weiß ich, Kompliziertheiten auf dieses Thema drauflegt. Ja. Und die können wir auch nicht einfach wegreden, die sind da, aber ich möchte euch trotzdem nochmal ermutigen. Ja. Oft ist sowas Unbewusstes in uns drin, was sagt, oh, es muss irgendwie perfekt stimmen, ich muss perfekt vorbereitet sein. Es gibt etwas, was sagt, okay, die Hochzeit muss was ganz Besonderes sein. Man sieht dann auf Instagram oder was weiß ich, immer diese, wow, diese tollen, ach, es ist alles so, jedes einzelne Detail ist perfekt geplant und es ist wirklich so ein, mehr ein Lifestyle-Projekt, als dass es sich wirklich auf den Bund fürs Leben konzentriert. Ja? Und das macht so eine hohe Hürde, wenn es darum geht zu heiraten. Und wie viele Paare würden vielleicht gerne heiraten, aber das hält sie davon ab. Diese ganzen Erwartungen, die damit einhergehen. Und das ist so traurig, ja. Man traut sich dann nicht, einen Bund einzugehen oder man mauschelt irgendwie andersrum. Ja, weil die Sache zu kompliziert ist, zu schwierig ist. Und Paulus sagt eigentlich im Grunde, ey, wenn ihr zusammengehört, dann seid mutig und geht den Schritt, weil die Ehe ist der Ort, wo eure Liebe sich geordnet entwickeln kann. Ja. Und es ist mehr der Anfang eines gemeinsamen Wachstums als irgendwie das Finale von allem, was schon vorher perfekt war. Ja? Es ist gut, im Vertrauen da wirklich auch einen Schritt zu gehen. Natürlich will ich nicht dafür werben, einfach die Ehe übers Knie zu brechen. Ja? Okay, jetzt haben wir uns gerade kennengelernt. Ach, ist doch alles so gut. Ja, komm, lass mal heiraten. Nee, das ist auch nicht gut. Ja? Es ist gut dazu, gut begleitet zu werden. Ja? Zum Beispiel sich ein Ehepaar zu suchen, mit dem man mal darüber redet, über die eigene Beziehung und so. Es ist gut, sich wirklich gut kennenzulernen. Es ist gut, eine Zeit lang zusammen zu gehen. Aber es ist auch gut, dann irgendwann auch konsequent und mutig zu sein und zu sagen, hey, wollen wir nicht ganze Sache machen? Okay, so, das war Punkt 3, heiraten, ja? Singles, Pärchen, heiraten. Vierter Punkt, du bist verheiratet, meine Lebenssituation, Ehepaare. Ich lese nochmal aus dem Text, den ich gerade hatte. Da steht Vers 3 und 3 bis 5. Der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht. Ich lese jetzt aus einer anderen Übersetzung, merkt ihr, ne? Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über den eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt der Mann auch nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht. Okay, Paulus spricht da natürlich nicht aus eigener Erfahrung, er war ja unverheiratet, aber Paulus ist trotzdem, finde ich gut, ist dabei sehr klar, er sagt, ey Leute, wenn ihr verheiratet seid, dann habt auch Sex, ja? Habt auch Sex. Und was ich so cool finde, habt ihr das gemerkt, was für eine krasse Gleichwertigkeit da drin ist? Es ist nicht, die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann und dann geht's weiter. Nee, andersrum ist genauso, ja. Und das ist auch echt revolutionär in vielen Kulturen, auch in der Kultur damals, ja. Wir gehören einander, wir sind ein Fleisch, ja. Ich sollte nicht einfach nur über das bestimmen und sagen, ich will haben, sondern es geht darum, gegenseitig wirklich auf Augenhöhe zu schauen, ja. Und auch zu schauen, ja, was sind denn eigentlich die Wünsche meines Partners oder meiner Partnerin? Und euch Ehepaare frage ich, wie ist denn bei euch? Läuft da was oder ist der Ofen aus? Ja? Genau. Das kann leicht mal passieren, ja. Und wo bin ich denn jetzt?
Ah, ja. Bei Ofen aus.
Bei Ofen aus, ja. Hier ist der Ofen, ich habe den Ofen gefunden. Und die Frage ist ja auch besonders, ist das eine gegenseitige Sache? Ja? Also manchmal ist der Ofen auf der einen Seite ziemlich heiß und auf der anderen Seite sieht man noch so ein bisschen einen kleinen Dunst aus der Asche aufsteigen. Ja? Weißt du, was deiner Frau gefällt? Weißt du, was deinem Mann gefällt? Das ist nicht schlecht, das zu pflegen, darüber im Gespräch zu sein und das zu entdecken. Und mal ein kleines Wort, ich glaube besonders an die Männer, ich kann mich da nicht, bin da nicht so empathisch, was Frauen angeht, aber Schwierigkeiten beim Sex, ja, deuten oft auf anderweitige Probleme in der Beziehung hin.
Ach.
Ja, ach. Ja. Deswegen Männer, wenn ihr guten Sex haben wollt, ich will das, dann investiert in eine emotional gesunde Ehe. Ja. Gewinne deine Frau ganzheitlich lieb und zeige ihr das auch. Ja. Auf allen Ebenen. Und das ist auch so was Schönes an Sex. Das ist immer ein ganz guter Indikator dafür, wie sind wir eigentlich zusammen unterwegs. Ja. Und ich möchte euch wirklich, wirklich sehr ermutigen, investiert in eure Ehen. Investiert in eure Ehen. Ich bin da nicht der Beste drin, ja. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr mal Mira dazu fragen? Nee, ich glaube, die will nicht, dass ihr sie dazu fragt, aber ich bin da nicht der Beste darin, aber auf jeden Fall habe ich gelernt, dass es wichtig ist. Und immer, wenn ich es getan habe, glaube ich, war es sehr gut und ich bemühe mich auch weiter darum. Aber es ist auch wirklich für diese Ebene total wichtig, ja. Paulus sagt, Sex gehört dazu, aber Sex funktioniert nur gut, wenn es auch sonst in der Ehe gut läuft. So. Punkt 5. Es wird noch ein bisschen heißer. Habe ich gedacht, müssen wir jetzt auch mal in der Kirche drüber ansprechen. Thema Selbstbefriedigung. Jetzt gucken wir. Ja, wir sprechen darüber. Ich habe das bewusst an diese Stelle gesetzt, nicht nur zu den Singles, weil ich glaube, das könnte auch in... Also, das ist nicht nur für Singles relevant, würde ich sagen. Also einmal dazu Selbstbefriedigung. Paulus erkennt ja an, dass es ein brennendes Verlangen gibt. Das erkennt er ja an, ja. Und interessant ist, die Bibel macht da keine klaren Aussagen irgendwie darüber, keine Ahnung, über Selbstbefriedigung. Deswegen halte ich mich damit auch mal ein bisschen bedeckt, was ich dazu sagen will. Ich kann aber was dazu sagen, wo die Bibel sehr klar ist, was das Thema angeht. Und zwar, wenn es um Fantasien und lüsterne Gedanken und sowas geht, ja. Wir lesen schon in den 10 Geboten, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Und Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 27, ihr sagt, du sollst nicht Ehe brechen, ich aber sage euch, wenn du schon eine Frau mit lüsternen Blicken anschaust, hast du schon in deinem Geist die Ehe mit ihr gebrochen, so ungefähr, ja. Also Jesus ist da ganz klar und sagt, ey, der lüsterne Blick auf eine andere Frau ist nicht gut. Es ist mit Ehebruch gleichzusetzen. Es ist absolut schädlich. Das heißt, das Thema Pornografie, man könnte da jetzt viel mehr drüber reden, ja. Und ich weiß, es ist auch für viele wirklich echt ein Leidensthema. Das erkenne ich an und ich habe da auch selbst meine Erfahrungen damit, ja. Aber es ist wirklich ein Thema, damit müssen wir klar sein. Da können wir, also das bringt nichts da, sich das irgendwie schön zu reden und Kompromisse zu schmieden. Es ist wirklich etwas, was Gott nicht ehrt. Vers 18, flieht der Unzucht, sagt Paulus. Und Pornografie, also Konsum von Pornografie, ist definitiv unter dem Begriff von Unzucht zu fassen. Ja? Erinnert euch an das, was ich gesagt habe, ja? Die Sachen, die uns herausfordern, die können uns auch näher zu Gott bringen. Deswegen, was Selbstbefriedigung an sich angeht, will ich jetzt mal hier gar keine klare Grenze ziehen. Was darf man, was darf man nicht? Frage dich, was ehrt Gott? Kann Jesus in deinem Schlafzimmer sein, ja? Passt das zu meiner Identität in Christus, was ich tue? Und, Klammer auf, ja, Jesus weiß, welches Verlangen du hast, ja? Jesus weiß, woran du leidest. Ich glaube, es ist auch okay, wenn wir auch mit ihm darüber reden. Aber lass uns immer diese Frage stellen und wirklich auch dieses Thema nicht ausklammern. Wir dürfen unser ganzes Leben auch ja, mit Gott besprechen, mit ihm teilen. Und wenn du an dem Thema Schwierigkeiten hast, finde auch einen Rahmen, in dem du auch mit anderen darüber sprechen kannst. Das hilft. So, jetzt waren wir schon bei 5. Jetzt kommt Punkt 6. Jetzt wird es noch heißer. Nein, stimmt nicht. Es ist aber auch heiß. Mein sechster Punkt ist wir als Gemeinde. Wir als Gemeinde. Was für eine Atmosphäre haben wir eigentlich, wenn es um Sex geht? Ist es so Polizei? So, was machen die wohl? Was macht der? Was macht die? Oder ist es so, schauen wir mal lieber weg? Oder ist es so, dass wir gerne auch mal so ein bisschen tuscheln? Ah, hast du gehört? Die beiden, oh, die anscheinend mögen die sich und sowas, ja? Oder wollen wir nicht vielleicht ein Klima schaffen, das einen guten Umgang mit Partnerschaft, mit Sex und mit Single-Sein ermöglicht? Also, ich sage nicht, dass wir das nicht haben, ja, aber wir können, ich glaube, es ist immer Luft nach oben, ja. Ich würde mir total wünschen, dass dies eine Gemeinde ist, wo wir irgendwie so einen lockeren Umgang damit lernen. Und ich möchte mich besonders jetzt auch nochmal an die wenden von uns, die vielleicht einfach auch schon in so einem Alter sind, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht mehr so das aktuelle Thema für mich, ganz ehrlich, ja. Vielleicht trifft das auf dich zu, dann bete für die junge Generation. Dieses Thema ist eines der schwersten Themen, ja. Wir brauchen da wirklich euer Gebet. Und bemühe dich mit darum, ein Klima zu schaffen, das gute Beziehungen fördert, ja, auf jeder Ebene. Unterstützt junge Menschen. Unterstützt Paare, die heiraten wollen, ja. Keine Ahnung, viele heiraten nicht, weil sie nicht genug Geld haben für ihre Hochzeit. Vielleicht kannst du ein paar unterstützen, zu sagen, ey, ich, keine Ahnung, ich gebe dir was, ich bezahle dir was, weiß ich, den Saal zu deinem Hochzeitsgeld. Keine Ahnung, ja. Es gibt, glaube ich, viele Möglichkeiten. Und unterstützt Singles, die Gemeinschaft suchen. Seid füreinander da. Okay, mal ehrlich. Sein Schlafzimmer für Jesus zu öffnen, ist nicht leicht. Ist wirklich nicht leicht. Aber die Frage ist, auf welchem Grund steht unser Haus? Steht es auf diesem festen Grund, den Willen Gottes, das Wort Gottes zu hören und auch zu tun? Bin ich verankert in dieser Identität, dass ich sage, ja, ich bin in Christus ein neuer Mensch. Deswegen gehört, ich gehöre mit Haut und Haaren ihm. Und mein Fokus ist, ihm zu ehren. Ich glaube, es ist ein guter Fokus. Und ich denke, es ist oft wirklich damit ist damit verbunden, dass wir merken, okay, hier ist auch Buße angesagt, ja, hier ist, da ist auch vieles in meinem Leben, was nicht so gut läuft, ja, aber dafür ist Jesus gestorben am Kreuz, dafür können wir Buße tun, dafür können wir umkehren, dafür können wir neu ihm unser Leben hingeben. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, ihn dort mit reinzunehmen und wirklich, ja, ganze Sache zu machen, auch in diesem Punkt. Und möchte auch nochmal an Michi erinnern, was du vorhin gesagt hast, ja. Das kann auch oft besetzt sein, auch von Negativen. Da können wir Gepäck mitbringen, Erfahrung mitbringen, da können wir Anrechte haben, ja, wo auch der Feind uns immer wieder zurückzieht in schlechte Gewohnheiten, in schlechte Dinge. Ja, geht das wirklich auch an, ja. Und sucht euch erfahrene Christen, redet darüber, geht da ins Gebet, ja, sagt euch los von Dingen, die negativ sind. Lasst uns wirklich unsere Lebenshäuser ganz Jesus zur Verfügung stellen. Amen.